Wir haben heute Daniel von Deckweiß im Podcast und Daniel, die haben eine krasse Reise hinter sich von echt im letzten Jahr sah es nicht gut aus, großer Kunde abgesprungen, die wiederholbare Kundengewinnung hat nicht richtig funktioniert und das war wirklich eine knappe Nummer und die Jungs sind, wir sind mit ihnen in Kontakt gekommen und sie haben mit bewiesen, mit viel Mut, Radikalität Dinge wirklich auf den Kopf gestellt und haben in kürzester Zeit überlegenes Angebot gebaut, eine wiederholbare Kundengewinnung, eine neue Positionierung und stehen echt krass da und Daniel berichtet über seinen Weg, was er gelernt hat und wie es vor allem ihn unternehmerisch bewegt hat. Was er da gelernt hat, das erfahrt ihr jetzt im Podcast.
Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann.
Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute, wir freuen uns richtig, mal, ich glaube, unser zweiter Gast überhaupt aus der Alpenrepublik Österreich. Schweiz kennen wir ja gut, aber heute haben wir mal Österreich hier. Hallo Daniel.
Hallo.
Von Deckweiß. Hallo Johannes.
Hallo, hallo.
So, Johannes, erzähl mal, was haben wir heute hier für einen lieben Gast?
Na, wir haben einen ganz schön lieben Gast heute hier. Daniel von Deckweiß. Und das sind wirklich, also er, aber auch die ganze Gang dahinter, sehr coole Leute. Und wir werden heute mal ein bisschen darüber reden, Daniel. Ihr habt eine bewegte Zeit hinter euch, kann man wirklich so sagen.
Kann man so sagen.
Und ja, ihr habt echt in den letzten Monaten, kann man ja wirklich sagen, eine krasse Transformation hinter euch gelegt. Und wir wollen lernen von euch. Also wie kann man das machen? Worauf gilt es zu achten? Und wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen uns angeguckt, was hat denn eigentlich dieses Thema Kundengewinnung, auch im Sales erfolgreich zu sein, mit einer Agentur und einem IT-Unternehmen, mit mir als Unternehmer zu tun? Weil ich habe gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, es gibt gerade ganz viele, die, wir haben das ja schon gesagt, ich beschwöre nicht das große Agentursterben, aber es haben gerade viele echt Challenges, Kunden zu gewinnen, weil sie einfach breit aufgestellt sind, weil sie ein breites Angebot haben und das so, wie es früher war, irgendwie nicht funktioniert. Und die klopfen uns an und sagen, Johannes, Toni, Anna, wer auch immer, wir brauchen Kunden, wir wollen jetzt Kundengewinnung aufbauen. Und dann sagen wir, das machen wir. Und gleichzeitig müsst ihr euch als Unternehmer arbeiten. Und dann gucken wir uns manchmal Augen an und sie sagen, nee, sorry, da haben wir gerade ein kleines Missverständnis. Wir müssen an uns, an den Kundengewinnung arbeiten. Und wir wollen heute mal auflösen, warum sagen wir das eigentlich? Was hat es damit auf sich? Und es gibt keinen besseren, als dass ihr darüber berichtet. Deswegen freuen wir uns total, dass ihr dabei seid. Und Daniel, damit alle dich ein bisschen kennenlernen, ist für uns total spannend, dass du mal erzählst, wir wollen nicht so typischen Lebenslauf hören, sondern was macht ihr bei Deckweiß? Und dann so, was waren so die entscheidenden Wendepunkte in deinem Leben und dann auch bei Deckweiß, dass ihr zu dem geworden seid, der ihr heute seid. Und ich würde sagen, schieß einfach mal los. Wer bist du?
Sehr cool.
Und was macht Deckweiß?
Das können wir gut zusammen verknüpfen. Also ich bin Daniel aus Österreich, komme von einem Bergbauernhof, vom IT ein bisschen weiter weg. Das Schöne war, wir haben in Österreich eine HTL, eine fünfjährige Ausbildung mit IT-Schwerpunkt. Und ich habe einfach in der Schule schon gemerkt, okay, Projektarbeit, Programmieren und so, das macht im Team Spaß. Ich bin jetzt zwar nicht der klassische Programmierer, aber im Team ist geil. Haben dann auch sehr viele Projekte außerschulisch schon umgesetzt. Und wo ich dann gemerkt habe, und das war ein Key-Moment für mich dann, wo ich gemerkt habe, okay, Arbeitnehmer wird für mich schwierig werden. Wir haben in der Schule ein Pflichtpraktika in den Ferien absolvieren müssen. Sonst hätten wir den Abschluss nicht bekommen. Das ist zumindest in unserer Schule so gewesen.
Ja.
Und da war ich das erste Mal so der Touch, okay, ich war die Arbeit vom Bauernhof gewohnt. Und da ist halt Arbeit, ja, man arbeitet viel, aber man hat auch Spaß dran. Also man sitzt sich dann zusammen mit den Familie, man isst, man riecht, also man spricht darüber, was man alles geschaffen hat. Und dann war ich halt in einem Großkonzern und auf einmal war es für mich so, okay, 9 to 5, die gehen schon um 5 nach Hause, obwohl sie noch nicht fertig sind. Man teilt sich die Arbeit so ein, dass sich das für den nächsten Tag irgendwie ausgeht. Dann war irgendwie noch Abteilung gegen Abteilung und das war halt für mich so, oha, okay, das geht sich für mich nicht aus, dass ich da irgendwie so arbeiten kann, weil ich ganz was anderes einfach gewöhnt bin, weil Arbeit für mich auch was Schönes sein konnte oder immer noch kann und auch ist. Ja. Und dann haben wir eben mit meinem Projektteam in der HTL da, oder in der Schule eben darüber gesprochen, okay, Projektarbeit geil, aber wo arbeiten wird schwierig, machen wir uns einfach selbstständig nach der Schule und probieren das einfach irgendwie aus. Und so haben wir auch gestartet.
Krass, ja.
Und zwar ist wichtiger, dass wir gemeinsam irgendwie arbeiten, anstatt dass wir da jetzt sehr spezialisiert sind, was wir im Endeffekt anbieten. Und so haben wir einfach gestartet mit Programmierung von Apps, Webseiten, Webapplikationen und uns dann die letzten 7 Jahre spezialisiert auf den Prozess von einer Software-Idee bis zum Product-Market-Fit, wo wir digitale Produkte anbieten und das nicht nur programmieren, was der Kunde sagt, sondern auch sehr viel Wert legen auf Produktmanagement, Produktstrategie. Warum ist das Feature jetzt wirklich wichtig? Nur weil die Idee so geil ist oder weil da tatsächlich auch Bedürfnisse und Probleme im Endeffekt befriedigt werden und auch ein Mehrwert dann für den User beziehungsweise für das Unternehmen entsteht. Und ja, das entwickeln wir im Endeffekt. Und so haben wir das die letzten Jahre aufgebaut.
Und sag mal, Daniel, auf diesem Weg, Deckweiß, kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was waren so diese Weggabelungen, in denen ihr gestanden habt? Was waren vielleicht harte, aber auch geile Momente, wo du gemerkt hast, boah, so an die erinnere ich mich gleich, wenn ich so zurückdenke an die Zeit.
Ja. Also das geilste, oder ja, da waren ein paar geile Momente. Es fängt natürlich an, wenn man zu viert startet, alle vier sind Gesellschafter, das ist halt noch eher, keine Ahnung, wie eine größere LAN-Party so in die Richtung und halt läuft cool und geht gut. Und man schaut nicht wirklich aufs Geld und da war auch beim ersten größeren Kunden, kann ich mich auch gut erinnern, sind wir rein mit einem Stundensatz von 15 Euro, weil es hat einfach Spaß gemacht und das war halt, wir haben konkurriert mit Stundensätze 150 aufwärts und dann haben sie halt gesagt, sie können uns eigentlich so, er muss das anders betiteln, weil sonst können sie uns nicht ernst nehmen bei der Entscheidungsfindung. Und dann haben wir gesagt, okay, oha, das hat sogar einen Wert, was wir da machen. Das war halt wirklich cool, so ganz am Anfang. Und dann auch, wie wir die ersten Mitarbeiter eingestellt haben. Das waren im Endeffekt Klassenkollegen, Schulfreunde, weil wir ja ein sehr, ich würde sagen, fast ein familiäres Unternehmen schon sind, weil wir immer die Freunde eingestellt haben. Und das war halt auch so, okay, wo es dann halt auch wieder schwierig geworden ist, zum Beispiel, wir konnten uns kein Geld auszahlen, wir haben keine Kunden, aber den Mitarbeiter darfst und musst du schon bezahlen und so haben wir zum Beispiel auch wieder Geld ins Unternehmen reingegeben, weil uns einfach das Team schon immer das Wichtigste ist und das hat sich im Endeffekt so durchgezogen und die größten Weggabelungen, also wir haben sehr viel Glück immer einfach gehabt, was jetzt selbst betrifft und aus dem Netzwerk und es sind immer wieder Menschen auf uns zugekommen, hey, könnt ihr uns das irgendwie programmieren? Und dann war es halt irgendwie, wir waren wir waren ein sehr starker Covid-Gewinner und haben dann aber auch gewisse Abhängigkeiten im Endeffekt gehabt und einen Riesenkunden und zwei kleinere und das war dann im Endeffekt letztes Jahr soweit, wo der große Kunde dann weggebrochen ist, weil Covid mehr oder weniger zu Ende war, es war Covid-Labor in dem Fall und wir halt auch selbst das erste Mal, weil das Team auch größer geworden ist, sehr, sehr ernst nehmen haben müssen und nicht mehr nur auf Hoffnung und Glück irgendwie da reagieren hätten können und ja, das war, also, sag ich mal, die größte Weggabelung dann letztes Jahr, wo wir uns dann intensiv mit allem beschäftigen haben müssen, unternehmerisch und auch salesmäßig, wie gehen wir damit um, ist dann irgendwie gegipfelt, sag ich mal, mit dem Start von euch, wo der erste Call war, Insolvenzverschleppungscheckliste, um uns da rechtlich abzusichern. Also das war wirklich so.
Ich kann mich noch erinnern an das Gespräch. Ja. Also es war, wir haben zusammen uns angeguckt und haben alle gesagt, Leute, das wird jetzt ein wilder Ritt.
Ja, genau.
Und das ist jetzt hier auf des Messers Schneide, aber Alter, wenn ich jetzt, wann dann? Und dann habt ihr wirklich gefightet wie die Berserker. Ja.
Also was man da noch dazu sagen muss, ich bin gerade frisch aus einem Konkurs und Burnout gekommen, deswegen war da mein Mood auch dementsprechend down. Allerdings habe ich zumindest gewusst, wie man rechtlich und was die Steps alles sind. Das war natürlich eine sehr, sehr harte Zeit. Aber auf das bin ich extrem dankbar auf das Team, also sie haben da Gott sei Dank das beste Team gefühlt auf der Erde, weil wir doch sehr transparent waren und alle sind dabei geblieben und wir haben das einfach durchgezogen. Also da, ich hätte es bei jedem verstanden, wenn da wer gegangen wäre in der Zeit, weil das für alle nicht leicht war.
Ja. So, und jetzt würde ich gerne mal das so ein bisschen beleuchten. Also du hast gesagt, wir scrollen also zurück ins Jahr 2023, ja, das war wirklich tight, so großer Kunde weggebrochen, das wird der ein oder andere kennen, dass sowas passiert und ihr so merkt, scheiße, wir haben ja bisher unsere Kunden über Empfehlungen gewonnen und übers Netzwerk, ne? Und dann kam auch mal der und der und wir haben auch so nie geprobiert, aber wir haben ja gar nicht so ein eigenes Werkzeug in unserer Hand, um an Kunden ranzukommen. Was habt ihr denn vorher schon probiert, um da Schritte nach vorne zu gehen? Weil ihr werdet das ja schon vorher gemerkt haben.
Ja. Also wir haben auch die Jahre davor schon immer versucht, uns im Sales fortzubilden und weiterzuentwickeln, weil natürlich immer wieder ein paar Downs waren und wir haben dann Verschiedenstes ausprobiert. Also wir haben zum Beispiel LinkedIn, Social Selling, Chats, Outbound Mailing und sehr viel Consulting, Kaltakquise, Sales, Anrufen und das war halt alles out of the comfort zone, vor allem das mit irgendwo anrufen und Kaltakquise, Sales betreiben, das war halt für mich sehr schwierig, aber man lernt ja von den Coaches, nein, es geht und genauso nach dem Skript geht's. Und wir haben da Unsummen investiert in Consulting, also ich würde knappe 100.000 im Endeffekt reingesteckt und es hat nachhaltig nichts etwas gebracht. Das ist eigentlich im Nachgang das Schadeste überhaupt. Und ja, was haben wir sonst noch gemacht? Also übers Netzwerk dann immer wieder, also es war immer so ein Peak, hey, okay, wir brauchen Projekte und dann haben wieder alle auf einmal Sales gemacht und dann haben wir Projekte gehabt und dann waren alle wieder operativ voll. Und das war halt immer so auf und ab, ganze Zeit im Endeffekt.
Du hast vorhin was gesagt, das hat sich auch komisch angefühlt, ne? Du hast selber gar keinen Bock gehabt auf das Verkaufen selber, ne? Also so, vielleicht kannst du das nochmal so erklären, wie sich das angefühlt hat für dich oder für euch.
Also, es war sehr, wie soll man sagen, wenn man wo sieht, bei wem, dass das geht, dann glaubt man, es funktioniert. Was ich dann halt immer vergessen habe, dass ich nicht der bin, wo ich das jetzt gerade gesehen habe, der da jetzt irgendwie Kaltakquise selbst betreibt. Also man kann das ja nicht eins zu eins kopieren, man hat ja andere Charakterwerte und so weiter. Und dann soll man das Skript genauso durchklopfen und das dann halt anrufen. Und dann macht man das auch sehr stoisch, sage ich einmal, weil man sagt, okay, das wird schon irgendwie gehen und das macht man auch. Aber es ist halt, wenn dann in den Calls eigentlich, ja, die Calls schaffst dann auch noch irgendwie, aber es gibt kein Ergebnis, wenn du 40 Mal wo anrufst. Das musst du mal schaffen, wenn es eigentlich der nicht gut geht dabei oder wenn sich das komisch anfühlt und dann ist auch kein Ergebnis da und das bringt halt alles irgendwie nichts, außer dass es nette Gespräche waren. Das war halt irgendwie strange im Vergleich zu, okay, da wird der Mehrwert gesehen, okay, die Jungs und die Mädels haben was drauf. Das war für mich wirtschaftlich oder volkswirtschaftlich betrachtet einfach komisch, so Angebot, Nachfrage, also das kleinsten Principles da irgendwie dahinter, das hat einfach nicht gematcht und dann war das kann doch nicht so, wieso ist das so schwierig oder so komisch?
Und sag mal, und das muss ich halt vorstellen, ne? Wenn du dann noch in einer Situation bist, wo es wirtschaftlich im Hintergrund eng wird, du ein Team hast, was dir wirklich am Herzen liegt, dann hast du einfach Druck und eine Nervosität und dann bist du halt auch nicht souverän in diesen Gesprächen, weil du natürlich merkst, du hast diesen Druck von, wie viele Leute wart ihr damals?
Ich glaube, wir waren 15, sowas.
Ja, 14, 15 ne, Leuten im Hintergrund, die dann dran sitzen und sagen, ey, ne, hier ist es echt eng.
Ich hätte Zeit für ein Projekt quasi,
Ja, so, verstanden. So, was würdest du denn sagen, was hat sich verändert? Also, was ist dann passiert irgendwie? Was hat sich bei euch im Kopf verändert als erstes?
Also, wir haben einmal gemerkt, okay, es brennt. Okay, wie schaut deswegen auch Insolvenzverschleppungscheckliste einfach einmal den Worst-Case-Plan, dass wir da einmal abgesichert sind, vor allem auch aus Geschäftsführung, persönlicher Haftung. Und dann sehr schnell gemerkt, also Sales habe immer ich alleine gemacht, durchgängig. Dass Sales kein Einzelsport ist und dass Sales eigentlich eine Teamarbeit ist und dass das sehr zusammenhängt auch mit Bestandskunden. Wir haben immer neue reingeholt, aber eigentlich bei Bestandskunden nicht wirklich drauf geschaut. Wie geht's da oder geht's da irgendwie weiter oder könnte man da irgendwie Upsells machen? Oder kennen die andere, die auch ähnliche Probleme haben, die wir lösen könnten zum Beispiel? Und das waren halt so Kleinigkeiten, auf die wir gar nicht gesehen haben, weil davor war nur, nein, du musst jetzt diese Outbound-Mail-Kampagne machen und dann bekommst du einen Neukunden oder du musst das. Also das waren lauter Werkzeuge, aber wir haben nicht wirklich gewusst, wie wir die einordnen sollen in das Gesamtheitliche. Und auch nicht gewusst, dass eigentlich, also wir haben schon alleine dann, sagen wir so, wir hätten vor einem Jahr wahrscheinlich Kundenanfragen sogar versemmelt, weil der Sales-Prozess und das Auftreten so schlecht war. Im Vergleich zu, wenn die jetzt kommen, dann closen wir die mit, keine Ahnung, 90% Rate eigentlich, weil wir ganz anders mit dem umgehen. Also es waren auch andere Probleme, wenn ein Kunde gekommen wäre, wäre auch die Wahrscheinlichkeit hoch gewesen, dass der dann kein Kunde geworden wäre. Also das war...
Und Daniel, das, was du gerade beschreibst, ist so krass. Ich weiß nicht, ob das der Engpass der Woche ist, aber es melden sich so viele Leute bei uns, die sagen, ey, wir sehen, wie ihr Marketing macht und Sales und wir wollen das jetzt eigentlich genauso machen. Wir brauchen einfach mehr Leads. Wir sind so eine Granaten im Sales. Und wenn wir die Leute bekommen, dann holen wir die uns alle. Und ich verstehe, dass dieser Impuls da ist, dass wenn man das Gefühl hat, es sind gerade zu wenig Kunden, dass man einfach sagt, mehr Leads obendrauf und wir brauchen einfach mehr neue Aufträge. Aber genau wie du sagst, es gibt halt einen riesen Unterschied, ob da jemand kommt mit einem Auftrag um die Ecke aus dem Netzwerk, der schon ganz viel Trust hat und der schon alles über euch weiß und sagt, ich habe jetzt mit dem und dem gesprochen und ich möchte genau das Gleiche haben oder es soll so ein bisschen abgewandelt werden. Ist was ganz anderes, als wenn ein neuer Lead da reinkommt.
Ja.
Und tatsächlich vermasseln es die meisten dann und sie haben große Kosten, viel Aufwand gehabt. Und dann ist das natürlich, oder Daniel, was du gerade gesagt hast, am Ende ganz, ganz teuer. Also du hast ganz viel Aufwand, die Leads reinzubekommen, aber du schaffst es gar nicht, die abzuschließen. Und dann ist der ganze Zeug, was du vorne machst, total für die Katz gewesen.
Genau so ist es, ja.
Und das ist ja so krass, was da eben passiert. Ne? Du sagst, Aufbaumailing, wir machen noch das und das und das. Ein Riesenaufwand. Mhm. Und dann muss einer alleine, Daniel von Deckweiß, all die Kunden closen. Und das ist natürlich echt ein Riesendruck und auch oft das, was da nicht funktioniert. Ne?
Ja. Und dann hatten wir auch immer so diese übertheoretischen, perfekten Wunschkunden, den wir gerne hätten. So quasi wochenlang, okay, welchen Kunden, wo könnte wer was brauchen, mit ChatGPT theoretisch zusammengeschrieben, aber mit keinen einzigen angerufen, keinen einzigen telefoniert, sondern auf das dann irgendwelche Kampagnen geschaltet. Also das war eigentlich surreal, dass wir da geglaubt hätten, dass das funktionieren könnte, wenn man, also wer weiß, Gott weiß, ob es genau den gibt, den wir da beschrieben haben. Wir waren halt einfach davon überzeugt, weil wir,
keine Ahnung. Und Daniel, lass uns mal zusammen verstehen, was ist eigentlich das Muster dahinter? Es gibt ja irgendein Muster. Also, ich wette mit dir, dass das gerade Leute hören und sich denken, war der Daniel bei uns beim Sales-Meeting mit dabei? Wo kennt der uns so gut? Ja, weil das ist unglaublich, was du da beschreibst. Es geht ganz vielen so. Was würdest du denn beschreiben? Was ist denn das Muster, in das man da einfach reintappt, wenn man, ist das so eine gewisse Distanz zum Thema Sales oder wie würdest du das beschreiben?
Also was sicher war aufgrund der negativen Erfahrung von den unterschiedlichsten Kampagnen, die wir da gefahren sind mit Telefonieren oder Mailing, dass halt irgendwie man nicht unbedingt jetzt dann auch noch reden will, so quasi mit denen, die da zurückschreiben. Also man hat irgendwie ein schlechtes Gefühl, man traut sich einfach nicht und es passt halt irgendwie einfach nicht. Und dann würde man gar nicht auf die Idee kommen, dass man da jetzt einfach einmal nett anruft und da irgendwie validiert ohne dass man da gleich was verkauft. Also auf das kommt man ja gar nicht, dass man einfach einmal Feedback oder Market-Feedback-Gespräche da führt und da den Kunden einfach einmal nur versteht, den Markt versteht. Das ist so weit weg, weil man glaubt, man ist klüger, man glaubt, die Lösung ist so geil. Plus man hat so viel negative Erfahrung mit den Kundentouches, dass man sich gar nicht drüber traut, da irgendwie auf das zu kommen.
So ein Selbstverständnis fürs eigene Angebot, Daniel. Also ne, du hast für eine Frage. Du hast so auf einmal, ihr fühlt ja jetzt selber, wie geil ihr eigentlich euer Angebot findet, wo ja vorher selber Zweifel eigentlich da waren, ne?
Das beschreibt sehr gut, ja. Also, das beschreibt es unglaublich gut. Also, das war auch noch ein sehr wichtiger Aspekt dann bei uns, wenn wir es dann gedreht haben. Wir haben immer riesen Angebote geschrieben, anstatt klein anzufangen. Und dann war es natürlich hopp oder drop. Also, da muss das Vertrauen und die Sicherheit und die Nähe vom Kunden schon sehr groß sein, dass der uns jetzt vertraut, dass der da ein paar hunderttausend investiert ohne einer kleinen Zusammenarbeit. Und wir waren aber davon überzeugt, dass es irgendwie das braucht und auch, dass der Markt so quasi so ist, also lauter so Glaubenssätze, nein, der Kunde will das, dann muss ich das genauso liefern und genauso programmieren. Wenn wir das umgestellt haben, war es natürlich auch noch einmal ein Boost. Verkaufst viel mehr, viel einfacher.
Ich beobachte, Daniel, wenn ich das so sagen kann, etwas, was uns sehr, sehr wichtig ist, wenn man sowas aufbaut. Weil was du ja gerade beschreibst, sind ja nicht die krassen, und jetzt kam Scaling Champions und dann haben wir die eine Sales-Taktik gefunden. Ihr habt sie jahrelang nicht gesehen und jetzt ziehen wir sie aus der Kiste. Und ich habe euch das damals auch gesagt. Ich habe gesagt, die wird es von uns nicht geben. Das, was du beschreibst, ist, dass man Oh, komplett nachvollziehbar. Du hast schlechte Erfahrungen gemacht. Du hast große Angebote geschrieben. Das war viel aufwendig. Du hast, und dann gab es irgendwie so eine Ablehnung und dann hast du ganz viele Dinge versucht. Und irgendwann beobachte ich zwei Dinge. Erstens mal, dir geht so ein bisschen der Glaube verloren, dass jetzt die neue Technik auf einmal das neue Ergebnis bringt. Weil du hast ja so viel schon probiert, ne?
Ja.
Und das Zweite ist, es gibt so eine gewisse Distanz heraus. Du agierst nicht gekoppelt mit dem Kunden, sondern hier ist die eine Position. Du baust irgendwie was, ein Funnel oder ein Angebot. Und dann kommt der Kunde und das muss irgendwie matchen, ja, wie bei Tinder. Ja. Und das ist so, das ist so, es gibt so eine Distanz dazu. Und das, was du gerade beschreibst, ist zu sagen, meinen Kopf Cut zu ziehen und zu sagen, stopp mal ganz kurz. Ja. Was ist hier eigentlich das Ziel dahinter? Und das Ziel ist, da gibt es Menschen, die haben offensichtlich irgendwelche Probleme, die sie gelöst bekommen möchten. Und bevor wir jetzt ganz viel vermuten, was da deren Probleme sind, ja, sprechen wir mit denen ganz offen, weil wir einen krassen Nutzen versprechen wollen. Und jetzt kommt was, und das ist, glaube ich, der zweite Schritt. Das heißt, das erste ist das Nutzen-vor-Gewinn-Prinzip, das ihr ja auf einmal angewandt habt, gesagt, wir wollen Nutzen stiften, dann erzeugt das auch am Ende einen Gewinn für uns.
Ja.
Und das muss im Sales so sein, das muss auch danach passieren. Und das zweite Ding ist, wir wollen darüber eine authentische Kundengewinnung bauen. Also eine, die auch zu uns passt, wo wir auch sagen können, nee, das ist ein geiles Angebot, wir stehen da auch dafür und wir müssen uns da nicht verbiegen. Ich bin der Daniel, das sind meine Kompagnons und so machen wir das eben. Und wenn ihr das mögt, herzlich willkommen. Mhm. Und wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja. Und das klingt jetzt, wenn ihr das hört, so abstrakt, aber wenn man es dann, wenn man unter diesen Voraussetzung agiert, kommt man auf einmal zu ganz anderen Punkten, die man macht.
Ja.
Oder? Was sagst du dazu?
Man wird auf einmal wieder kreativ und sieht nicht nur, okay, ich darf jetzt nur auf LinkedIn da irgendwie schreiben und wenn der auf LinkedIn kein Profil hat, dann bin ich schon verloren. Also wir haben euch ich hab letzte Woche wieder angefangen, langsam mit so Networking-Events, seit 4 Jahren, also mit Covid aufgehört. Und es ist spannend, wie einfach das ist im Vergleich zur nächsten irgendwelchen Online-Kampagne. Also ich habe gestern in einer halben Stunde mit 3 Zielgruppen, Sitzpartnern über Formate und Events gesprochen, die wir heuer noch machen können. Das hätte ich so sonst nie hinbekommen oder auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, wenn ich da wieder irgendwas theoretisch fabriziert hätte, wo ich glauben hätte, genau ist genau der Wunschkunde, der muss es sein und anstatt es irgendwie iterativ zu sehen und langsam sich da heranzutasten und Infos zu holen und
lass uns mal eine Zahl dahinter hängen, Daniel, weil du hast ja gesagt, wie viel Kunden kamt ihr zu dem jetzt, dass ihr jetzt inzwischen sagt, boah, wenn die nicht richtig reinpassen, dann lehnen wir sie auch inzwischen ab, ne? Also von wo bis wohin hat sich in den letzten 9 Monaten entwickelt?
Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr so 3-4 Kunden parallel gehabt und 3-4 Monate hintereinander keinen einzigen Neukunden. Also wir haben bei denen dann nur geupsellt und jetzt sind wir bei 17 Kunden parallel, einigen in der Pipeline und halt die Wunschkunden, das ist halt das Geilste, sagen halt, sie hätten 2-3 Projekte noch in der Pipeline. Und jetzt sind wir halt am Priorisieren, wie wir das für uns priorisieren eigentlich können. Wir sind das erste Mal in der Situation, priorisieren zu müssen und uns das zu überlegen. Und das ist, ja, natürlich ein besseres und angenehmeres Problem.
Ja, ja, das ist ein angenehmeres Problem. Und das ist ja natürlich krass, ne? Also in so einer kurzen Zeit so einen Switch zu machen. Jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, aber wie zur Hölle machen die das jetzt ganz konkret gemacht? Okay, Johannes, irgendwelche Prinzipien, ne? Daniel redet so von so einem Ding. Aber vielleicht beschreibst du mal, wie seid ihr denn dazu gekommen, diese Prinzipien nicht nur zu verstehen, sondern sie wirklich zu verinnerlichen? Beschreib mal so ein bisschen, wie die ersten Wochen und Monate, habt ihr euch daran gerobbt? Wie ist das passiert?
Ja, also wir haben verstanden, Sales ist Teamarbeit, nicht nur ich, wenn ich Vorquali mache. Also wir haben davor auch schon gewusst, okay, seid der Closer, ist klug.
Ja.
Und das macht irgendwie Sinn, das zu trennen. Und so haben wir auch gearbeitet. Wir haben aber nicht miteinander gesprochen und keine Learnings da irgendwie weitergebaut. Das war mal so, dass wir den Prozess umgestellt haben und auch ein bisschen Richtung Skript, denn was geht gut, ohne jetzt zu viel Schnickschnack und zu schauen, okay, alles, was reinkommt, einmal gut verwerten zu können. Dann haben wir uns einmal überlegt, okay, welche Kunden, die wir bedient haben die letzten Jahre, wo welche Probleme haben wir da überhaupt gelöst, welchen Nutzen haben wir gestiftet und welche wollen wir dann auch und wo glauben wir, dass das gut irgendwie passt, und dann in diese Richtung mehr gearbeitet und uns auch überlegt, okay, warum sind wir jetzt eigentlich besser wie andere Optionen, die dieser Kunde hat, Diese Frage haben wir uns davor eigentlich auch nie gestellt und das war für uns sehr lehrreich, einmal intern, okay, warum sind wir eigentlich besser wie ein Freelancer oder eine andere Softwareentwicklungsagentur? Ja. Und das einmal für sich selbst zu beantworten und wirklich zu wissen und auch zu sagen, okay, wir sind wirklich besser dann, wenn man, das war auch einmal sehr wichtig für uns zu verstehen, und da selbstsicherer zu sein natürlich und auch besser filtern zu können. Und dann im Endeffekt...
Daniel, ich muss das ganz kurz kommentieren für die Zuhörer, warum ich das, was ich daran interessant finde. Das eine ist, du sagst, ihr habt euch nicht theoretisch hingesetzt und irgendwelche Personas gebaut, sondern ihr habt gesagt, wir gucken uns wirklich mal an, wo es schon Kunden gibt, die wir schon hatten.
Ja.
Das finde ich deswegen interessant, weil du natürlich damit auch eine klare Sicherheit hast, die gibt's auch wirklich. Das ist so ein ganz einfacher Faktor, ja. Aber mit Kunden, die du auch schon als Kunden gewonnen hast, die gibt's ja schon und die hast du ja schon mal überzeugt. Das heißt also, das erzeugt ja auch eine gewisse Sicherheit, dass das schon passiert ist. Das ist sicherlich das eine. Und das andere, was ich spannend finde, ist, dass du das, was du gerade beschreibst, ist, weil wir von Nutzen vor Gewinn gesprochen haben. Und Leute, ne, wir reden hier über so diese Prinzipien und man muss mit Wunschkunden reden. Aber ihr hört es jetzt gerade mal von einem, der das einfach durchgezogen hat. Wenn du mal nicht am Buffet stehst, auf so einer Häppchenparty abends, ja, und sagst, deswegen sind Deckwise wir die beste Lösung für alles und du kannst dir das alles erzählen. Aber wenn du das nicht selbst zu 100% glaubst, weil du auch weißt, ganz in dir drin, dass das die beste Lösung für den Kunden ist, da gibt es immer eine Unsicherheit. Und wenn Kunde Einwände haben und die sagen, na ja, gut, dann verstehst du diese Einwände, weil du denkst, ja, vielleicht gibt es ja wirklich noch bessere Lösungen als wir. Ne? Ist einfach so. Und das, was ihr gemacht habt, ist eben radikal. Und das, warum ich echt einen Respekt davor habe, was ihr gemacht habt, ist, das ist natürlich auch brutal ehrlich. Weil du stellst dir natürlich elementare Fragen, wenn du dich fragst, sind wir denn eigentlich die beste Option? Da kann man ja auch drauf kommen zu sagen, na, mit dem Angebot, wie wir es bisher gemacht haben, sind wir das gar nicht.
Ja, genau.
Und dann stellt man sich ja vielleicht auch die Frage, okay, aua, ja, wie können wir denn jetzt zur besten Option für unseren Kunden wirklich werden? Nicht nur, dass wir das behaupten und das eine Sales-Technik ist, sondern wir am Ende des Tages, wenn wir alle Optionen auf den Tisch legen, die der Kunde auch wirklich hat, auch wirklich zu sagen, wir sind die Besten.
Ja.
Wie gelingt das, Daniel? Du musst mal noch ein bisschen reintauchen. Wie ist das abgelaufen? Wie stellt man sich die Frage? Also was passiert dann, wenn man sich die Frage stellt, sind wir wirklich die Besten?
Man redet miteinander, das ist einmal das um und auf, um das auch zu challengen und auch zu überlegen, was braucht's überhaupt, um da besser zu werden, wo wir klar sind, dass wir nicht die beste Lösung sind. Und wollen wir das und wollen wir das nicht? Und da klare Grenzen zu sehen oder zu setzen, weil davor war ja jeder Kunde heilig, der gekommen ist und man hat es genauso gemacht, wie der gewollt hat. Und auf einmal haben wir gemerkt, okay, erstens ist es für kein Produkt nutzen, es ist vielleicht, der Kunde glaubt, dass es sinnvoll ist. Und dann war es auch bei uns, okay, mit dem wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen wirklich den Nutzen auch fürs Unternehmen und nicht nur für eine geile Produktidee, da irgendwie was zu machen, sondern es sollte auch einen Mehrwert fürs gesamte Unternehmen haben, einen Business Value und da klar das abgrenzen zu können. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Ja. Aber und sag mal, habt ihr, Daniel, habt ihr in diesen Gesprächen mit den Kunden oder in Gesprächen auch Dinge gelernt, was ihr bisher noch nicht gemacht habt, was es aber gebraucht hätte?
Ja, also definitiv eben auch die Angebote umzustellen, Riesenangebote da irgendwie reinzusellen, anstatt einfach einmal ein kostenloses Beratungsgespräch in der Tiefe zu machen, wo wollen die überhaupt hin? Auf die Idee wären wir vorher nicht gekommen, weil man muss irgendwie alles abrechnen oder so, komische Glaubenssätze. Und dann auch mit Workshop-Formaten da reinzugehen, die wir dann auch standardisiert haben, um das mehr Wert reinbringen zu können und nicht alles wieder individuell zu machen, was sehr viel Aufwand und auch wieder viel Kosten gehabt hat. Und dann langsam eigentlich die Treppe zu sehen und nicht das riesengroße Projekt irgendwie aufzublasen, gleich zu Beginn, weil alles theoretisch groß zu machen.
Ja. Wie habt ihr es geschafft, das ist ja so eine neue Art von Fokus, so eine neue Art von Herangehen an diese Thematik, ne? Wie habt ihr das geschafft? Welches Selbstverständnis habt ihr aufgebaut, um das jetzt überhaupt ableisten zu können?
Also es war natürlich, ein Riesenshift von ein paar wenigen Projekten parallel, weil es ja angenehm ist für die Entwickler, sage ich mal, da lang drinnen bleiben zu können und nur ein Projekt zu haben über Monate hinweg, hinzu auf einmal so viel parallel. Das merkt man halt jetzt, dass das schwierig ist. Es ist unternehmerisch natürlich diversifiziert, das Risiko, und angenehmer und wirtschaftlicher. Und da muss man natürlich dann viel standardisieren. Wir haben dann auch mit Selbstorganisation uns beschäftigt und die Teams einzeln führen zu lassen oder für sich selbst dann auch zu entscheiden und Verantwortung abzugeben und nicht überall dann mit dabei sein zu müssen. Also das war sehr viel persönliche Weiterentwicklung dann auch von uns Gesellschaftern, Gründern, da Verantwortung, Risiko abzugeben und das auch als, sage ich mal, sinnvoll zu betrachten und als wichtig, weil davor war das eher so gefährlich oder keine Ahnung, was könnte da passieren. Aber im Endeffekt musst du das ganze Unternehmen umstrukturieren und Prozesse, Standards, alles reinbringen, dass das gut funktioniert.
Mhm. Hat ja auch total mit eurem Selbstverständnis als Unternehmer zu tun, ne? Du hast ja beschrieben, ihr seid von der Schule gekommen irgendwie, ne? Ihr habt diesen Fixpunkt oder diesen Orientierungspunkt ja gar nicht gehabt zum Teil, ne? Das ist ja auch was total dadurch entstanden ist. Kannst du uns da mal noch mal so ein bisschen mitnehmen, wie das bei euch so gereift ist, auch diese Unternehmeridentität dann ja nach vorn zu stellen, um genau solche Entscheidungen zu treffen, zu sagen, hey, das Team kann doch hier total gut alleine wachsen.
Ja, also ganz am Anfang, wenn man noch klein ist, dann hat man ja Zeit, dass man sich mit Büchern oder Podcasts oder sonstiges irgendwie fortbildet. Also ich habe am Anfang gemerkt, okay, es geht sich schön aus, sich weiterzubilden und parallel das Unternehmen zu führen und da irgendwie mitzuwachsen. Und irgendwann wird halt das, wenn es alles größer wird und mehr Druck und mehr Stress, dann wechselst halt irgendwann auf Coaching, Consulting. Aber es ist halt im Endeffekt alles, was man sich da theoretisch reinzieht, schön und gut. Das Wichtigste ist, dass man im Team gute Absprachen hat und miteinander weiß, wo steht gerade wer an, wo haben wir eigentlich gerade die wirklichen Challenges, weil es war oft so, dass eine Abteilung dann, also Abteilung, wir sind ja sehr klein, aber wir haben uns dann irgendwann Abteilungen aufgebaut, Sales hat gerade eigentlich nichts zu tun, weil wir gar nichts machen können, operativ, und die machen dann irgendwas. Und umgekehrt, also es hat dann, wenn Abteilungen frei waren, es sind in irgendwelche Richtungen gezogen, und das dann wieder einzufangen und wo geht eigentlich das Unternehmen hin? Es war immer, wo die größten Ressourcen frei waren, in die Richtung hat sich das Unternehmen da irgendwie weiterentwickelt, und dann haben wir halt irgendwann einmal gemerkt, okay, das passt irgendwie nicht. Also es kann nicht immer nur der, wo gerade Ressourcen frei sind, dann am Unternehmen arbeiten und ohne Absprache, ohne lange Strategie. Aber was wir auch gemerkt haben, ist, wir sind unglaublich gut in Krisensituationen. Und wenn wir so klar wissen, wo wir weg von wollen, also weg vom Konkurs so quasi, da passt alles. Also insofern haben wir gewusst, okay, das Team funktioniert und das ist auch geil und wir helfen uns auch und die Werte passen und wir können gut miteinander. Wir haben uns nur schwer getan, da irgendwo einmal, wenn wir Ruhezeiten gehabt haben, in die richtige Richtung dann laufen zu können, und da haben wir nicht wirklich gewusst, was man alles machen kann, soll, darf.
Das ist ja auch was viele beobachten, ne? So im Feuerwehreinsatz, da funktioniert das irgendwie, dann ist man irgendwie doch darauf gepolt, dass das Hand und Fuß hat und dass man da auch schnell Entscheidungen trifft und die auch kraftvoll sind. Aber wenn es dann darum geht, wirklich den Erfolg noch auf die nächste Stufe zu heben, dann ist manchmal so eine Ohnmacht, ist vielleicht in dem Sinne dann ein falsches Wort, aber so eine Hilflosigkeit auch manchmal da, ne? Dass man gar nicht weiß, mit welchen Mitteln kann man jetzt den Erfolg noch mehr steigern, wenn es gerade auch ruhig wird.
Ja.
Und Daniel, sag mal, was hast denn du als Unternehmer gelernt? Ich bin ja mit der These reingestiegen, dass sowas aufzubauen, so eine wiederholbare Kundengewinnung. Ja, aber es ist ja nicht nur das, ihr habt ja auch ein anderes Angebot aufgebaut. Ihr habt ja wirklich innerhalb von Monaten ganz, ganz viele Dinge auf ein ganz neues Level gebracht. Was glaubst du, was die Aufgabe in so einem Prozess von einem Unternehmer ist?
Also das Wichtigste, oder es fängt irgendwie alles immer mit einmal Bewusstseinsschaffung für etwas an, dass das überhaupt wichtig wäre und ist, und das Bewusstsein dafür zu entwickeln. Und aus dieser unbewussten Inkompetenz in die bewusste Inkompetenz zu gelangen und das zu verstehen, was man eigentlich machen sollte, und das dann zu drehen, in die bewusste Kompetenz und zu schauen, okay, wie kann ich das jetzt nachhaltig verändern? Wie kann ich das nachhaltig lösen? Welche Glaubenssätze habe ich auch? Das ist nach wie vor auch noch so, dass ich da sehr viel Potenzial habe, wo ich merke, okay, das ist unser Engpass, das, 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 und mir dann meine Kollegen sagen, das, wieso ist das ein Engpass, das verstehe ich jetzt nicht. Und im Endeffekt kommen wir dann nach ein paar Gesprächen drauf, eigentlich sind das lauter mentale Blockaden bei mir, wo ich glaube, dass das und das dann nicht geht, und aus unterschiedlichsten Dingen, und man findet dann, man ist ja sehr gut im Ausreden finden und in dem auch erläutern. Gut ist dann, wenn mein Team das reflektiert und die anderen mir das dann erklären, weil auf das wäre ich selbst dann nicht drauf gekommen. Und so arbeitet man halt dann ständig weiter, weil oft weiß man dann eh, was man machen soll, und man wird auch kreativ. Nur wenn man, wenn der Staat da, wenn man selbst das Bewusstsein dafür nicht hat, dann wird es halt schwierig.
Ja. Und sag mal, das heißt, es ist, warum hängt jetzt Sales mit Unternehmer zusammen? Also gerade in dem, was ihr jetzt gerade vor euch gehabt, wie hängt jetzt deine Entwicklung mit Unternehmern zusammen? Weil ich habe, also mit dem Sales zusammen, ich habe ja schon gesagt, manche sagen, ey, wir haben gerade ein dringendes Sales-Problem, ne? Das, warum habt ihr gleichzeitig an euch gearbeitet? Das musst du uns mal erklären.
Ja, weil so wie es bei uns ist, sind es die gleichen Personen. Also operativ sowie Gesellschafter, strategisch, dann haben wir noch zig verschiedene Rollen. Und wenn ich als Unternehmer oder Gesellschafter dieses Unternehmens sehe, dass das jetzt eigentlich eher schwierig wird, dann habe ich den doppelten und dreifachen Druck, dass das irgendwie was wird. Und in Druck- und Stresssituationen dann gute Entscheidungen zu machen, ist halt ultra schwierig. Und gerade in solchen Phasen da mit einer Ruhe strategisch zu entscheiden, das muss man mal lernen, oder auch wenn man sich davor nicht vorbereitet hat, ist schwierig. Und nachdem ich da auch vor einem Jahr gerade aus dem Burnout gekommen bin, habe ich gewusst, okay, nur arbeiten und jetzt einfach die Stunden raufzudrehen, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt die Lösung. Ja. sondern eher alles genau umgekehrt so nicht mehr zu machen und zu lernen, okay, wenn wir es jetzt mit 30 Stunden nicht schaffen, dann werden wir es mit 50 auch nicht schaffen, weil es hat halt andere und größere Probleme mit mehr Verlust sozusagen. Und dann haben wir einfach selbst lernen müssen, wie geht jeder persönlich mit dem um, wie gehen wir gemeinsam mit dem um und wie haben wir dann auch eine laufende Weiterentwicklung, und das auch einmal eine Aussprache auf persönlicher Ebene, sage ich mal, im Team dann auch, wo, was passt mir nicht, was muss sich ändern, beziehungsweise auch klar zu machen, jetzt haben wir eine Stresssituation, das wird jetzt anstrengend für alle, wir müssen schauen, dass wir da nicht unnötige Reibungsverluste dann auch noch haben. Und dann auch klar zum Team zu sagen, sorry, wir haben jetzt die nächsten 2-3 Wochen wahrscheinlich weniger Zeit für euch. Versucht die Probleme selbst zu lösen und eher nicht zu uns zu kommen, weil wir haben gerade größere. Da langsam eigentlich mit viel guter Kommunikation das dann hinzubekommen.
Und das, was ich dann natürlich raushöre, ist, ich glaube, zum einen hast du ja auch klar für dich geäußert, ey, oft sind die Dinge, die euch blockieren, erstmal im Kopf. Also man denkt, das ist ja so nicht möglich, ja? Mhm. Du hast auch gesagt, das ist ziemlich entscheidend, wenn du natürlich da rausgehst und denkst, an das, was da gerade passiert, ich glaube da auch nicht dran, dass jetzt die nächste Sales-Technik ist, dann vertrittst du das natürlich auch so gegenüber dem Team und auch gegenüber Kunden. Ich glaube, es ist schon was Entscheidendes zu sagen, in welcher Haltung treibst du denn die Veränderung? Machst du das aus einer Hektik, aus einem Stress, aus einer Angst? Oder sagst du, ey, man muss jetzt konzentriert sein, es muss jetzt passieren. Aber wir wissen, es ist das Richtige. Wir haben mit Kunden gesprochen. Wir wissen, das und das sind die Engpässe von denen. Es gibt die da draußen. Wir müssen jetzt einen Schritt nach dem nächsten machen und das sauber durchziehen. Und dann ist es das Richtige. Und dann machst du das natürlich auch mit einer Klarheit, mit einem Härte und noch mit einer Energie. Aber es ist eben nicht so hektisch, sondern mit Ruhe und auch einer gewissen Selbstsicherheit, ne?
Ja. Und das merkt man dann im Endeffekt auch, sagen wir mal, beim Kunden, die mit einem Muster des Stresses herkommen und schnell die Umsetzung wollen und schnell eine Zahl, im Vergleich zu denen, die kommen mit einer Ruhe, strategisch, und sie haben sich das und das angeschaut, wie könnte man das umsetzen. Das ist ja auch, wenn ich mir den Kunden aussuche, will ich jetzt unbedingt den Gestressten. Und so haben wir halt auch agiert als Unternehmen zu unseren Kunden. Ja. Wir müssen jetzt schnell irgendwie da den ersten Workshop machen, schnell das erste Angebot. Im Vergleich zu, also bei uns die nächsten 2-3 Wochen schaut es nicht so gut aus, aber da hätten wir einen Slot frei. Also man tritt komplett anders auf im Vergleich zu, ich brauche den Kunden jetzt unbedingt. Das zieht sich überall durch, auch in den Gesprächen oder teilweise Verhandlungen. Wenn dann irgendwas rauskommt, okay, dann machen wir es halt nicht, ist auch okay. Auf die Idee wäre man halt in dieser Situation nicht gekommen oder kann man auch schwer kommen.
Und wozu führt das, wenn ihr dem Kunden sagt, dann machen wir es halt nicht, ist auch okay?
spannendererweise zu mehr Aufträgen und größeren. Also wir haben jetzt etliche Ausschreibungen gewonnen, weil wir oft die einzigen waren, die gesagt haben, wir machen bei dieser Ausschreibung sicher nicht mit, weil so wie die Ausschreibung ist, bringt euch das nichts. Aber ja, die ausgeschrieben haben, wollten unbedingt, dass wir mitbieten. Und dann habe ich gesagt, okay, wir können mitbieten, aber wir ignorieren halt alles, was da drinnen steht und machen das so, wie wir glauben, dass es sinnvoll ist. Und so haben wir jetzt zwei Aufträge bekommen, die ja immer größer werden im Endeffekt, weil wir den Nutzen in den Vordergrund für alle Beteiligten stellen und nicht das nächste geile digitale Produkt einfach hier programmieren, das irgendein Vorstand eine geile Idee gehabt hat, so in die Richtung.
Ich mag das sehr. Das, was ihr da macht, ist halt wie ein Trusted Advisor aufzutreten, ne? Der versteht, dass es um den Nutzen des Kunden geht und der dir das auch sagt, wenn er das gerade nicht hat. Und da halt ehrlich ist mit dem Kunden. Und das merken die Leute und dann haben die dadurch schon alleine Vertrauen. Ja.
Was macht das mit dir, Daniel, wenn du jetzt in so einer Ruhe, das Game hat sich ja einmal gedreht im letzten Jahr, ne? Oder seit dem letzten Jahr, ja. Wenn du das so berichtest, jetzt nicht mehr im Feuerwehrmodus zu funktionieren, sondern so mit einer Lust in die Zukunft zu blicken. Wie machst du das? Wie bist du gerade dein Arbeitsmodus, wo du jetzt reingekommen bist oder ihr reingekommen seid, vielleicht auch als Gesellschafter?
Also es sind, sagen wir so, der Change ist jetzt auch nicht unbedingt leicht, weil wir das erste Mal die Situation haben und seit 7 Jahren eigentlich da drinnen sind. Also es ist sehr schwierig auch noch für mich, das auszubalancen. Wie viel Zeit darf ich so quasi in strategische Themen reinstecken, ohne dass ich mich dann schlecht fühle? Oder was sind überhaupt Kennzahlen, die für uns okay sind und mit dem können wir leben, dass wir auf einmal nicht mehr Vollgas Sales zum Beispiel betreiben, sondern uns über Zielbilder Gedanken machen, über Mitarbeiter-Benefits, wo wollt das Team hin, wie können wir eine coole Zukunft gemeinsam gestalten, was wollen wir gesellschaftlich bewirken, wie stellen wir uns die Arbeitsweise der Zukunft vor. Das sind alles ultimativ viele Themen, die man davor, ja, man sagt natürlich, das wäre wichtig und es ist geil, aber man hat die Zeit sowieso nicht. Und da ist natürlich jetzt auch die Frage, das richtig zu priorisieren und auszuwerten, was ist jetzt auch gerade wichtig und das da nicht den nächsten Overkill zu machen und die geilste Vision auf Erden zu haben und dann wieder, keine Ahnung, andere Sachen wieder zu vernachlässigen. Das ist gerade, sagen wir mal, die größte Challenge, das richtig zu balancen und auch darauf zu achten, dass wir, ja, dass dem Team gut geht, weil jetzt natürlich operativ mehr Last ist, und zu schauen, dass wir da das natürlich auch wieder ausbalancen und auch Rollen verdoppeln und der krisensicherer, resilienter dann im Endeffekt auch werden.
Also es ist einfach die nächste Reifegradstufe, oder? Was ihr gerade geschafft habt, ist das, was ihr euch gewünscht habt, nämlich zu sagen, wir kommen mal raus aus diesem hinter dem Markt hinterherlaufen. Wir haben ein Angebot, was überlegen ist. Wir haben einen Sales-Prozess, der für uns wiederholbar funktioniert. Wir haben mittlerweile eine Warteschlange. Was crazy ist, Daniel, wenn du dir mal überlegst, wo ihr standet. Also das habt ihr euch selbst zu verdanken. Das ist krass. Und dann zu sagen, so, und jetzt muss man mal strategisch arbeiten. Was macht man denn jetzt? Das ist ja schon krass.
Ja, genau.
Das wünschen sich jetzt wahrscheinlich viele. Aber das ist cool. Und das ist, glaube ich, einfach die nächste Entwicklungsstufe, oder? Als Unternehmer jetzt zu sagen, okay, wie baut man jetzt das System weiter? Bauen wir resilienter? Bauen wir es erstmal stabiler? Wann gehen wir die nächste Stufe drauf? Und das so ein bisschen zu verstehen, wie baut man dieses System so weiter, dass auch die Leute darin ihre... Du hast gerade von gesellschaftlichen Nutzen gesprochen. Das ist ja schon echt cool, dass du dir über solche Dinge Gedanken machst und an denen arbeitest, ne?
Ja, genau so ist es, ja.
Ja. Mega. Daniel, was glaubst du, was wird die Zukunft für euch bringen? Wohin geht die Reise?
Also wir haben... Das ist eine gute Frage. Also wir sind gerade dabei, das eben auch zu beantworten für uns, weil uns ist noch nie so gut gegangen wie jetzt. Wir hatten noch nie so viele Optionen wie jetzt und wir haben noch nie auch so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, so ein gutes Team. Also es passt sehr vieles, auf das wir sehr lang abgezielt haben, aber das ist, oder was heißt abgezielt haben, uns gewünscht hätten, aber eh nicht gewusst hätten, wie wir es erreichen, weil das einfach dann dazu gekommen ist und auf einmal ist da und man fühlt sich ganz anders. Und jetzt sind wir halt wirklich am Überlegen, wo wir das alles hinentwickeln, wo wollen wir überhaupt hin? Jetzt haben wir das erste Mal Gewinn und dann haben wir uns überlegt, okay, wie viel Gewinn wollen wir? Dann hätte man fast wieder eine Zahl hingeschrieben, aber dann ist die Frage, was macht man überhaupt damit? Wie geht man damit um, auf einmal mit Geld? Das war ja nie die Fragestellung. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht so genau sagen, wo das jetzt unbedingt hingeht, weil wir selbst noch nicht wissen, weil das auch gerade der Prozess ist, wie wir das alles aufbauen. Also das, da habe ich oder haben wir jetzt noch nicht die ganz klare Antwort, aber die suchen wir gerade. Wir sind da Zielbilder, jeder persönlich fürs Unternehmen. Das ist auch schon alles geil, wenn man da auf ganz neue Sachen kommt. Ja. Ich habe gesagt, okay, wir haben mehr Geld, jeder bekommt irgendwie Bonus und so. Das war meine erste schnelle Lösung gewesen. Und dann haben wir jeden Einzelnen gefragt und kein einziger hat gesagt, er hätte jetzt gerne irgendwie mehr Geld. Und da war so, okay, shit, kommt auch wieder Arbeit auf uns zu. Wäre eine schöne, einfache Lösung gewesen, aber das ist geil, weil dann kommen wir auf coole Lösungen, dass ganz andere Sachen wichtiger sind. Und das macht es natürlich auch schön.
Ja. Mega gut, ey. Also Daniel, wir freuen uns auf alles Weitere miteinander. Das ist schon bis jetzt eine coole Reise. Bei uns macht es sehr viel Spaß mit euch, das zusammen so Dinge zu tun. Echt cool. Und man sieht, wie ihr euch entwickelt habt. Habe ich großen Respekt vor. Habt ihr echt krass gemacht.
Ja. Dankeschön. Also freut uns auch. Kann man nur zurückgeben. Das war, glaube ich, das lehrreichste Dreivierteljahr, das wir die letzten 7 Jahre auf unternehmerische struktureller Organisation, ja, auf vielen Ebenen im Endeffekt gehabt haben, ja. Und ich freue mich auch auf die Zukunft mit euch.
Mega. Geil. So, jetzt ist die Frage, Daniel, eine Sache ist natürlich wichtig, da wir jetzt nicht so viele Österreicher bei uns im Podcast haben, müssen wir mal darüber reden, was kann Österreich kulinarisch? Also, was sind so Dinge, wo du sagst, was sind gute Restaurants oder hast du Weine? Was ist denn das, was du... Wo gehst du gerne essen?
Ja. Ist zwar reich was kulinarisch, ey. Wir werden komplett gecancelt, wenn du diese Frage allein stellst, ne? Aber.
Gecancelt?
Quatsch. egal.
Ich bin jetzt gar nicht so der jetzt irgendwie sein Lieblingsrestaurant oder was hat. Weil, keine Ahnung, klassisch Österreich, ich esse gern Schnitzel. Und in den meisten Fällen ist das auch sehr gut. Selten, dass das irgendwie nicht passt, esse aber auch gern asiatisch, italienisch, na, also das ist, aber bezüglich Wein habe ich mich natürlich vorbereitet, wir haben sehr gute Weine auch in Österreich und ich habe einen, da müssen jetzt die Zuhörerinnen dann die Kamera aufdrehen, ja. Vom Weingut Gager, eine etwas größere Flasche, die haben wir jetzt bekommen.
Doppelmagnum.
Für die Ruheröffnung. Und das ist Doppelmagnum, ja. Nur Doppelmagnum, also.
Ja.
Genau so ist es. Sehr gut. Das ist, genau. Was hat man dann? Das ist, Burgenland ist Gager, ne? Das hat man gesagt.
Genau. Genau, aus Burgenland, Privat-Cuvée von 2018 vom Weingut Gager. Also ich bin normal nicht so der Rotweintrinker, aber der war extrem gut. Kann ich empfehlen.
Sehr gut. Ja, perfekt. Dann haben wir auch das hier wunderbar abgehandelt, Daniel. Dann kann ich sagen, ich freue mich sehr drauf, dass wir uns ganz bald persönlich sehen. In wenigen Wochen.
Ja.
Und danke, dass du hier warst. Danke, dass du uns. Ich fand es mega geil, wie offen du hier das alles geteilt hast. Total sehr Einblicke und euren Weg beschrieben hast. Auch an dich da draußen. Würde ich mal großen Respekt hören an Daniel. Wenn du noch Fragen hast, dann verlinke dich gerne mal mit Daniel bei LinkedIn. Ich glaube, ihr seid auch immer offene Gesprächspartner. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Ciao. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.